Ich bete mit uns. Ja, Jesus, wir haben das gerade gesungen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Du möchtest uns verändern. Und dafür danken wir dir, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass du eine verändernde Kraft in unserem Leben bist, dass du uns verwandeln möchtest in dein Ebenbild und dass du dazu erstaunlicherweise uns als Gemeinde im Leben voneinander gebrauchen möchtest. Wir bitten dich, dass du uns dafür heute die Augen öffnest, was du mit uns als Gemeinde vorhast und dass du uns gebrauchst im Leben voneinander. Amen. Ich möchte uns den heutigen Predigttext vorlesen. Er steht im Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal in die Tiefe hinuntergestiegen sein, hinunter auf die Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu füllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Ich war vor 2 Wochen war ich auf der MIKO, das ist die Mitarbeiterklausur von den FEG-Pastoren hier im Norden, und da haben wir einen Vortrag gehört und der Vortragende hat ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer angebracht und hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Oder die Gemeinde ist nur dann die Gemeinde, wenn sie für andere da ist. Und oft wird das so ein bisschen zugespitzt, als ob dieser Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, dieses missionarische Ziel, als ob das der einzige Zweck der Gemeinde in dieser Welt ist. Jemand anders hat es mal so gesagt, die Gemeinde ist die einzige menschliche Vereinigung, die für ihre Nichtmitglieder da ist. Und sie haben ja recht, wenn sie sagen, die Gemeinde hat diesen Missionsauftrag und das ist ein Ziel, das wir haben. Und das ist unser Ziel, solange Jesus wiederkommt. Und es ist bestimmt auch gut, die Gemeinde da, wo das vielleicht ins Hintertreffen gerät, wo man sich vielleicht nicht mehr so sehr um die Menschen um sich herum kümmert, sondern nur noch um sich selbst dreht, dann ist es gut, die Gemeinde daran zu erinnern, dass wir eher vergleichbar sind mit einem Seenotrettungskreuzer als mit einem Kreuzfahrtschiff, mit einem Schiff, das sich darum bemüht, Seelen zu retten, anstatt einfach nur ein schönes Unterhaltungsprogramm zu haben. Aber hier in diesem Text sehen wir, dass das nicht der einzige Grund ist, warum wir als Gemeinde in dieser Welt sind, sondern hier sehen wir, dass ein weiterer Zweck für die Gemeinde ist, dass der Leib Christi, die Gemeinde, aufgebaut wird und der Leib wächst. In diesem Text geht es um Gemeindewachstum und nicht primär um Gemeindewachstum, wie wir vielleicht oft darüber denken, dass einfach mehr Menschen dazukommen, dass mehr Menschen dazugezählt werden können, sondern dass die Gemeinde ein inneres Wachstum erlebt. In Vers 13 formuliert Paulus das Ziel der Gemeinde, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Jesus Christus in sich trägt. Jesus Christus rettet uns nicht nur, er vergibt uns nicht nur unsere Sünden und das allein wäre schon herrlich genug. Nein, Jesus verändert uns auch und zwar so, dass wir ihm immer ähnlicher werden. In diesem Text sehen wir, dass die Gemeinde Gottes das Werkzeug Gottes ist, um dieses wunderbare Ziel in unserem Leben zu verwirklichen. Schauen wir uns also heute Morgen mal an, wie Gott unser Wachstum, unser Glaubenswachstum hin zu Jesus Christus, wie er das durch die Gemeinde in unserem Leben bewirken möchte. Und wir wollen uns diesen Leib Christi mal wirklich von Kopf bis Fuß anschauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schauen zuerst auf Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist, und dann schauen wir auf die einzelnen Glieder dieses Leibes, auf uns, welche Rolle wir darin spielen. Also fangen wir mit Jesus Christus an, unserem ersten Punkt. Und Paulus gibt uns hier, wie wir auch am Anfang schon gehört haben, zu verstehen, dass die Schlüsselfigur für dieses Wachstum nicht wir sind, sondern Jesus Christus. Jesus wird hier als das Haupt der Gemeinde bezeichnet und das bedeutet vor allem, denke ich, zwei Dinge in diesem Text. Nämlich zum Ersten, dass dieses Wachstum, um das es geht, von ihm kommt und zum anderen auch, dass wir zu ihm hinwachsen, wie wir sehen werden. Zu ihm geht das Wachstum des Leibes. Ich musste an die Worte aus der Offenbarung denken, wo Jesus von sich sagt, ich bin das Alpha und das Omega, also der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe im Alphabet. Ich bin der Ursprung und das Ziel. Und das gilt auch für die Gemeinde oder in seiner Gemeinde. Er ist der Ursprung und er ist das Ziel. Das Erste, also dass Jesus der Ursprung dieses Wachstums ist und dass das Wachstum von ihm kommt, sehen wir insbesondere darin, dass Jesus Christus hier als ein großzügiger Geber beschrieben wird. Wenn wir uns besonders die ersten Verse anschauen, dann sehen wir ganz häufig Worte wie geben, schenken, Gaben, Gnade. Jesus Christus schenkt uns in seiner Gnade Gaben, Gnadengaben. Er beschenkt uns damit und er versorgt so den Leib, seinen Leib, mit dem, was er braucht. In Matthäus 16 hat Jesus gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und er tut das jetzt, heute, in unserer Zeit, indem er seiner Gemeinde, indem er uns allerlei Gaben gibt, durch die die Gemeinde aufgebaut wird. Paulus beschreibt hier dann nochmal den Weg von Jesus Christus vom Himmel herab, hinunter auf die Erde. Und ich denke, das spielt sich vor allem auf seine Menschwerdung, aber auch auf seinen Tod an. Und dann wieder in den Himmel empor, um uns daran zu erinnern, dieser Jesus, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, ist auch der Jesus, der jetzt im Himmel thront, der König des ganzen Universums ist. Und Paulus sagt das hier mit den Worten, er erfüllt das ganze Universum mit seiner Gegenwart. Und das heißt zum einen, dass er über alle feindlichen Mächte in dieser Welt herrscht, dass sie ihm untertan sind, dass er mächtiger ist als alles andere, aber dass er auch der erhobene König für seine Gemeinde ist. Und der Gemeinde alles gibt, was sie braucht. Die Gnade, die sie braucht, die Kraft, die sie braucht. Und er so durch uns dann auch wirkt. Das heißt, wann immer ein Christ seine Gabe, seine Gnadengabe zum Wohl der Gemeinde, zur Auferbauung der Gemeinde einsetzt, wirkt Jesus Christus durch ihn. Es ist Jesus, der dann etwas tut. Er ist es, der dadurch seine Gemeinde aufbaut und sie stärkt. Das heißt, wenn du nachher Kaffee trinkst, oder hier noch bleibst und dein Bruder oder deine Schwester im Glauben ermutigst, ihnen einfach Worte der Ermutigung zusprichst, die angereichert sind mit Wahrheiten aus der Bibel, dann ist es Jesus Christus, der seine Gemeinde baut. Es ist auch Jesus Christus, der seine Gemeinde baut, wenn wir uns unter der Woche treffen und gemeinsam sein Wort lesen und füreinander beten, für unsere Ehen beten, für unsere Familien beten. Es ist Jesus Christus, der seine Gemeinde baut, wenn jetzt über uns im Kindergottesdienst die Mitarbeiter Gottes Wort an die Kinder austeilen, um sie zu stärken und ihren Glauben aufzubauen. Und für uns bedeutet das auch, dass jeder Dienst, den wir in der Gemeinde tun und für die Gemeinde tun, dadurch eine unermessliche Würde bekommt, weil Jesus dadurch seine Gemeinde baut, weil er durch uns wirkt. Selbst wenn wir die Toiletten putzen, selbst wenn wir anderen dienen, indem wir ihnen die Füße waschen, dient Jesus durch uns seinem Leib. Für uns ist es deshalb unheimlich ermutigend zu lesen, dass Jesus Christus für sein Leib sorgt. Das entspannt uns enorm, weil wir wissen dürfen, der Erhalt und das Wachstum der Gemeinde hängt nicht von uns ab, sondern von ihm. Und das Schöne ist, Jesus ist kein knausriger König, der irgendwie alles für sich behält, sondern er wird hier als großzügig beschrieben. Er gibt immer so, dass wir genug haben. Er gibt immer so, dass wir haben, so dass wir, oder dass wir genug haben und das haben, was wir brauchen. Mich hat das überführt in einer Weise, wo ich dachte, hey, wenn das wirklich so ist, wenn Jesus derjenige ist, der seine Gemeinde baut, der das Haupt ist, der für die Gemeinde sorgt, dann müsste es doch so sein, dass immer da, wo ich vielleicht merke, ah, hier fehlt irgendwie was in der Gemeinde oder hier brauchen wir noch Wachstum, dass ich zuerst zu Jesus damit gehen sollte und ihn darum bitten sollte. Und vielleicht ist es eine Pastorenkrankheit, vielleicht ist es, betrifft es auch andere, aber ich muss gestehen, dass es bei mir oft eher ein anderer Instinkt ist, nämlich dass ich denke, okay, wie kann ich jetzt hier eine Lösung schaffen? Was kann ich jetzt tun? Aber dieser Text lädt uns ein und erinnert uns, lasst uns zu unserem Haupt gehen, zu Jesus Christus, der seine Gemeinde liebt, der möchte, dass seine Gemeinde das bekommt, was sie hat, der seine Gemeinde viel, viel mehr liebt, als wir es tun und der alle Macht hat, uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Das heißt, wenn wir sagen, ah, wir brauchen irgendwie mehr musikalische Gaben oder praktische Gaben oder Lehr- oder Predigtgaben. Lasst es uns dem Haupt der Gemeinde sagen. Er lädt uns ein, indem er sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Jesus Christus sitzt auf dem himmlischen Thron und er hat alle Möglichkeiten und er hat ein Herz voller Liebe zu seiner Gemeinde. Und er möchte uns das geben, was wir brauchen. Was hält uns also ab, den Thron der Gnade zu bestürmen und ihn um das zu bitten, was wir wirklich brauchen. Also unser ganzes Wachstum und alles, was der Leib auch dazu nötig hat, ist eine Gabe von Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde. Das sehen wir vor allem dann im allerletzten Vers, da können wir das sehen. Ihm, dem Haupt, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Und dann auch später, so bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Aber dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und ja, dass das bedeutet, dass er der Ursprung ist, ist noch nicht alles, was darüber gesagt werden kann. Er ist auch das Ziel dieses Wachstums. Schaut zum Beispiel in Vers 13, wo es heißt, Jesus Christus beabsichtigt, dass wir alle in die ganze Fülle hineinwachsen, die er in sich trägt. Oder in Vers 15 wird das Ziel unseres Glaubenswachstums so beschrieben, dass wir in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Lieber Christ, es kommt ein Tag, an dem du Jesus Christus gegenüberstehst. Und in dem Moment wirst du eine wunderbare, herrliche Verwandlung erleben. Alles verbleibende Böse wird in diesem Moment weggeschmolzen werden, wie Eis in der Sonne schmilzt. Einfach durch den Anblick von Jesus Christus. Du wirst zu der Person, wie Gott sie sich schon immer gedacht hat. Voller Liebe, voller Heiligkeit, voller Güte, Geduld. Alles, was Jesus Christus so attraktiv und so schön in unseren Augen macht, zu dem wird er dich in diesem einen Moment vollkommen umgestalten. Aber bis zu diesem Tag befinden wir uns in einem Wachstumsprozess, in dem wir mehr und mehr in Jesus Christus hineinwachsen und ihm Tag für Tag immer ähnlicher werden. Theologen nennen diesen Prozess Heiligung, dass man Tag für Tag, Monat für Monat, Woche für Woche, Jahr für Jahr ihm immer ähnlicher wird. Und Paulus spricht hier auch von diesen verschiedenen Reifegraden eines Christen. Als Menschen durchlaufen wir auch so einen Reifeprozess, nicht nur körperlich, sondern auch in unserer Persönlichkeit. Erst ist man ein Säugling und man kann gar nichts und ist völlig abhängig. Dann ein Kleinkind, ein Kind, ein Teenager, ein junger Erwachsener und zum Schluss ist man dann eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann. Und so gibt es auch im Glauben, sagt Paulus, verschiedene Stadien. Nicht alle in der Gemeinde sind gleich reif, aber alle sollen in ihrem Glauben heranreifen, sagt Paulus. Wie lange jemand Christ ist dabei nicht unbedingt aussagekräftig dafür, wie reif man in seinem Glauben ist. Man kann schon jahrzehntelang Christ sein, aber irgendwo in seinem Glaubensweg stecken geblieben sein und in seinem Wachstum stagniert sein. Und andersherum habe ich auch Christen gesehen, die vielleicht ganz kurze Zeit erst Christen sind und eine ganz steile Wachstumskurve haben und ganz schnell gewachsen sind. Also wie viel Zeit vergangen ist, seitdem wir uns zu Jesus bekehrt haben, ist nicht unbedingt der Gradmesser, wie reif wir in unserem Glauben sind, sondern in der Schrift finden wir und insbesondere hier auch andere Kriterien. Das erste, was Paulus hier nennt, ist unsere Festigkeit in der christlichen Lehre. Jemand, der im Glauben unmündig, also unreif ist, sagt Paulus, lässt sich wie ein Schiff im Meer ganz schnell vom Kurs abbringen, wird dann durch die Wellen und den Wind hin und her geworfen, durch jede beliebige Lehre. Das ist hier, hat hier eine negative Bedeutung, jede beliebige Lehre. Da kommt jemand und verkündet was und dann geht es in die Richtung. Da kommt der Nächste und verkündet was anderes und geht es in die andere Richtung. Und das ist, weil diesen Menschen Festigkeit fehlt, sagt Paulus. Und weil sie unmündig sind. Kinder sind arglos, sie sind leichtgläubig. Sie können noch nicht so gut unterscheiden zwischen dem, was wahr und was falsch ist. Das ist eine große Verantwortung, die Erwachsene im Leben von Kindern haben. Ich kann meinen Kindern, würde ich mal behaupten, alles erzählen und sie würden mir das alles glauben. Und das ist wirklich etwas, warum Kinder besonderen Schutz auch brauchen, weil sie Gefahren auch nicht so gut einschätzen können. Aber Paulus sagt, wir als Christen sollen aus dieser Unmündigkeit und Unreife herauswachsen, damit wir halt nicht verführt werden von falschen Lehrern und in die Irre geraten. Als ich ungefähr so 8, 9 Jahre alt war, sind wir in die große Metropole Berlin gereist, als Familie in die Großstadt, und da habe ich etwas gesehen, was ich vorher noch nicht gekannt habe. Ich habe Hütchenspieler getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich weiß nicht, ob es die da heute noch gibt. Aber das sind so, ja, Spieler, die haben dann so 3 Hütchen vor sich und unter einem Hütchen ist ein Ball. Und dann sagen sie, ja, ich zeige euch jetzt, wo der Ball ist, und dann schiebe ich die Hütchen ein bisschen hin und her und danach sagst du mir, wo der Ball ist, und wenn du das richtig gesagt hast, dann kriegst du 50 Mark und wenn du es falsch gesagt hast, hast du 50 Mark verloren. Eigentlich sieht das ganz einfach aus und man kommt dahin und dann gewinnen da ab und zu Leute, und ich denke, das sind dann vor allem die Leute, die zu ihnen gehören und die danach das Geld wieder zurückgeben. Aber da waren Leute, die haben dann gesagt, okay, ja, hier 50 Mark, es waren damals auch Mark, und dann zack, 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 und die haben dann so den Ball ganz schnell unter das andere Hütchen geschoben und ehe sie sich versahen, waren die 50 Mark weg. Und das ist ein bisschen hier diese Wortgruppe, die Paulus hier verwendet. Er spricht hier von Täuschungsmanövern und verwendet das Wort Trickspiel. Und das ist die Gefahr, die Paulus hier beschreibt, dass wir auf betrügerische Menschen hereinfallen. Und Paulus will, dass wir unterscheiden können und das durchschauen können, was da passiert. Und mündig werden, reif werden, damit uns genau das in Bezug auf unser Glaubensleben nicht passiert. Also er warnt uns hier vor der Gefahr, auf betrügerische Menschen hereinzufallen und von ihnen in die Irre geführt zu werden. Und sagt, damit uns genau das nicht passiert, müssen wir fest sein in der christlichen Lehre. Jeder Christ sollte deshalb seine Bibel gut kennen und, denke ich auch, sollte so die Grundlehren des christlichen Glaubens gut kennen. Vielleicht mal ein Buch lesen über Theologie, um wirklich da fest zu werden. Denn direkt im nächsten Vers sagt Paulus, wie wir verhindern können, dass wir diesen Verführern auf den Leim gehen, nämlich indem wir stattdessen an der Wahrheit festhalten. Wir müssen die wahre Lehre kennen und in ihr fest verwurzelt sein, damit wir die falsche Lehre schon 100 Meter gegen den Wind riechen können. Und Paulus sagt, das ist ein Aspekt dieser christlichen Reife, Festigkeit in der Lehre. Dann ein weiterer Punkt, der Kindern von Erwachsenen unterscheidet, ist ihre Abhängigkeit von anderen Menschen. Ich habe das gesagt, ein Säugling ist zu 100% abhängig von seinen Eltern. Wenn sie sich nicht um den Säugling kümmern, wird das Kind sterben. Und einen Erwachsenen hingegen erkennt man daran, dass er Verantwortung zunächst für sich selbst übernehmen kann, aber dann auch für Menschen um sich herum. Und Paulus sagt, auch das ist ein Gradmesser für Glaubensreife. Und die Frage ist, übernimmst du Verantwortung für andere Menschen? Hilfst du ihnen, im Glauben zu wachsen? Erklärst du ihnen etwas aus Gottes Wort? Stehst du ihnen mit Rat und Tat zur Seite? Betest du für andere Menschen? Übernimmst du auf diese Weise Verantwortung für sie? Gehst du ihnen nach? Das ist auch ein Aspekt dieser Glaubensreife, die Paulus hier meint. Und dann das Dritte ist, denke ich, die Liebe. Paulus sagt, wir sollen an der Wahrheit in einem Geist der Liebe festhalten. Und später wird auch gesagt, dass sich der Leib aufbaut durch Liebe. Wie viel Liebe haben wir? Das ist, glaube ich, eigentlich die zentrale Frage, das Wichtigste. Unser Dienst zum Aufbau der Gemeinde soll in echter Liebe geschehen. Und wir können uns fragen, lieben wir so, wie Jesus Christus geliebt hat? Lieben wir auf dieselbe Weise mit Hingabe, mit Aufopferung zum Wohl des anderen? Und in 1. Korinther 13, da schimpft Paulus eine Gemeinde, die Korinther nämlich, weil sie ganz viele tolle Gaben hatten und sie waren völlig stolz darauf und wie ein aufgeblasener Luftballon voll von sich selbst, weil sie alle möglichen Sachen konnten. Aber dann sagt er, in puncto Liebe hatten sie noch einiges nachzuholen. Also, das ist, denke ich, ein dritter Gradmesser, wie reif wir im Glauben sind. Wie viel Liebe haben wir für andere Menschen? Paulus sagt, das Ziel für uns alle ist also, zu dieser vollen Erwachsenenreife heranzureifen, fester zu werden in unserem Verständnis von der christlichen Lehre, zunehmend für andere Verantwortung übernehmen und ihnen wiederum helfen, im Glauben von Kindern zu Erwachsenen heranzureifen und dann drittens mehr und mehr den Charakter Jesu Christi anzunehmen, vor allem seine Liebe und in ihn hineinzuwachsen, der das Haupt ist. Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist und er das Wachstum bewirkt, welche Rolle spielen dann du und ich? Haben wir dann noch überhaupt was zu tun? Welche Rolle spielt jeder Einzelne von uns? Und Paulus sagt, wir alle haben eine unverzichtbare. Und das ist unser zweiter Punkt, den wir vor allem in Vers 16 sehen. Jeder Einzelne von uns ist ein Glied an dem Leib Christi und jedes Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Das ist ein Geheimnis, das wir vielleicht nicht ganz verstehen können und ganz durchdringen können, aber Paulus sagte, Christus bewirkt das Wachstum des Leibes durch die einzelnen Glieder, sodass sich der Leib selbst auferbaut durch Liebe. Schauen Vers 12, durch den Dienst der einzelnen Glieder wird der ganze Leib aufgebaut. Und genau zu diesem Zweck hat Jesus Christus jedem Einzelnen von uns einen Anteil an Gaben verliehen. Hier sehen wir wirklich, dass jeder Einzelne von uns im Blick ist. In Vers 16 heißt es, dass jedes einzelne Glied eine Aufgabe bekommen hat und so den Leib aufbaut. Und dieses Wort jeder Einzelne finden wir auch in Vers 7 am Anfang des Textes, wo es heißt, dass jedem Einzelnen von uns Gaben gegeben sind. Das heißt, jeder von uns, wie unterschiedlich wir auch sind, und wie unterschiedlich wir begabt sind, ist ganz, ganz wichtig für den Leib als Ganzes. Wir haben vorhin dieses Kinderlied gesungen, Volltreffer, mit dem wir Gott für die verschiedenen Körperteile gelobt haben. Für die Augen, für die Füße, für die Hände, für die verschiedenen Körperteile, die Gott uns gegeben hat an unserem Körper. Und jedes Körperteil am menschlichen Körper hat eine ganz wichtige Funktion, für den gesamten Körper. Ich habe zum Beispiel neulich gelernt, dass der große Zeh oder die beiden großen Zehen, denke ich mal, die Hälfte unseres ganzen Körpergewichts tragen. Also wenn wir den großen Zeh nicht hätten, dann würden wir wahrscheinlich nicht richtig laufen können und manche sagen, ich finde meine Füße nicht so schön, aber er ist ganz wichtig, unser großer Zeh. Und so ist es mit jedem Körperteil. Die Lunge versorgt den ganzen Leib mit Sauerstoff und die Hände, die Füße bewegen uns dahin, wo wir sein wollen. Jedes Körperteil hat eine ganz wichtige Funktion und nichts ist unwichtig. Und Paulus verwendet dieses Bild vom Körper, um uns das vor Augen zu malen. Für den Leib als Ganzes ist jedes Glied wichtig und hat eine Aufgabe. So hat Jesus, das Haupt der Gemeinde, sich das mit uns ausgedacht, dass nicht jeder irgendwie alles kann oder dass nur einige wenige gebraucht werden, sondern dass der Leib als Ganzes sich aufbaut durch Liebe. Das heißt, keiner von uns kann sagen, ich bin doch nicht wichtig. Ich habe keine wichtige Funktion hier, ich werde hier nicht gebraucht oder ich lehne mich mal zurück und lasse die anderen mal machen. Wenn das passiert, dann leidet der gesamte Leib darunter, weil ihm dann etwas fehlt. Und wir sehen hier, jedem von uns hat Gott auch, hat Jesus Christus Gaben gegeben. Und diese Gaben sind in gewisser Weise so ein göttlicher Fingerzeig, wie Jesus Christus uns vielleicht zum Aufbau seiner Gemeinde gebrauchen möchte. Wir haben das vorhin im Römerbrief gehört, in Kapitel 12. Wer praktische Gaben hat, soll auf diese Weise der Gemeinde dienen. Wer die Lehrgabe hat, soll der Gemeinde durch Lehre dienen. Und das ist so ein Prinzip, was wir sehen. Die Gaben helfen uns zu fokussieren auf das, wo wir vielleicht am nützlichsten sein können für den Leib Christi. Wir alle haben nur eine gewisse Lebenszeit auf der Erde. Wir wollen unser Leben so einsetzen, dass wir wirklich einen Beitrag leisten zu der Gemeinde. Ich habe immer wieder Christen gehört, die gesagt haben, ja, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was meine Gabe ist. Und ich weiß nicht, wie ich der Gemeinde dienen soll. Und ich möchte dir sagen, mach dir keine Sorgen. Es ist gar nicht so wichtig, genau sagen zu können, was jetzt deine Gaben sind oder welche besondere Gabe du hast. Viel wichtiger ist, dass du deine Gaben einsetzt. Und ich denke, das können wir auch tun, ohne genau zu wissen, welches jetzt unsere Gaben sind. Manchmal wird dann so ein Gabentest durchgeführt in der Gemeinde. Das kann hilfreich sein, aber es kann auch manchmal nicht hilfreich sein. Ich denke, es ist besser, eher in der Praxis herauszufinden, im Miteinander mit der Gemeinde, durch das Feedback deiner Geschwister, festzustellen, wo sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat, als auf einem Blatt Papier, was du vielleicht ausfüllst und dann ankreuzt, okay, das kann ich, das kann ich. Und zweitens, ist es vielleicht auch mit diesen Geistesgaben, die wir in der Bibel sehen, nicht so, dass man da jetzt eine vollständige Liste anlegen könnte und das alles so in Raster passt, okay, jetzt wie bei so einem Persönlichkeitstest, wo das alles so schön aufgeteilt wird und alles irgendwie so ins Ganze passt. Wir haben in dem Neuen Testament Listen von Gaben, aber das sind keine vollständigen Gaben. Das heißt, wir könnten auch das irgendwie unnötig verengen, wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt diese 20 Gaben und man muss jetzt rausfinden, welche man davon hat. Es kann sein, dass Gott eine ganz andere Gabe für dich hat, die gar nicht auf einer dieser Liste von einem Gabentest auftaucht. Und manchmal kann das dann auch dazu führen, dass man irgendwie sich selber in so eine Schublade packt und sagt, okay, ich bin jetzt so, das ist manchmal bei diesen Persönlichkeitstests so, ich hab das auch schon gemacht, und dann denkt man, okay, ich bin jetzt hier in dieser Schublade und da komme ich auch nicht mehr raus. Das ist vielleicht auch nicht so hilfreich, wenn man dann sagt, okay, ja, beim Abwasch helfe ich jetzt nicht, weil ich habe die Gabe des Lehrens. Gott ist da, glaube ich, viel freier, als wir das manchmal denken. Und seine Gaben sind, ja, maßgeschneidert auf jeden von uns. Das heißt, wenn du herausfinden möchtest, wie Gott dich begabt hat, dann bring dich ein in der Gemeinde. Diene da, wo du einen Bedarf siehst und sagst, ja, da kann ich helfen, da kann ich mich irgendwie einbringen. Und auf diese Weise wirst du dann auf ganz natürliche Weise feststellen können, wo Gott dich begabt hat und wie du zur Auferbauung der Gemeinde beitragen kannst. Also, Paulus sagt hier zu uns allen, wenn du ein Glied am Leib Christi bist, dann braucht dich der Leib, damit er aufgebaut wird und wachsen kann. Jeder Einzelne wird von uns gebraucht, damit der Leib wachsen kann und aufgebaut werden kann. Als ich ungefähr ein Jahr alt war, da habe ich eins meiner Körperteile verloren. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Aber mein großer Bruder ist auf ein Regal geklettert und da stand so ein Holzregal mit ganz spitzen Holzkanten drauf und das ist dann runtergefallen, genau auf meinen Finger und hat meine Fingerkuppe abgetrennt. Man sieht immer noch heute die Narbe hier. Ich weiß nicht, wie der Arzt das geschafft hat, aber ein Arzt hat auf jeden Fall diese Mini-Fingerkuppe dann wieder an meinen Finger dran nähen können. Und das ist vielleicht ein Bild dafür, was auch wahr ist, wenn wir alle Glieder am Leib Christi sind. Nämlich, dass wir den Leib brauchen, um zu wachsen. Was wäre nämlich mit dieser Fingerkuppe passiert, wenn man sie nicht wieder dran genäht hätte? Getrennt vom ganzen Körper, von allen anderen Körperfunktionen, wäre sie irgendwie verkümmert. Sie wäre auf jeden Fall nicht weitergewachsen. Und das ist genauso wahr. Ja, es ist so, dass der Leib Christi dich braucht, damit Oder es ist nicht nur so, dass der Leib Christi dich braucht, sondern es ist auch so, dass du den Leib Christi brauchst, um zu wachsen. Es ist quasi die Kehrseite der Medaille. Ohne den Leib Christi ist ein Christ wie ein abgeschnittenes Körperteil und kann auch nicht in seinem Glauben wachsen. Wir brauchen die Gemeinde, um zu wachsen. Und die Gemeinde braucht dich, um zu wachsen. Jesus Christus hat für uns dieses Ziel, dass wir gemeinsam als Leib zu ihm hinwachsen. Und letztendlich geschieht das, wenn wir alle, jeder einzelne von uns, die Gaben, die Jesus uns geschenkt hat, zum Aufbau seines Leibes einsetzen. In der Reformationszeit wurde dieses biblische Prinzip, was dann das allgemeine Priestertum der Gläubigen genannt wurde, ganz neu wiederentdeckt. Und die Reformatoren haben eigentlich gesagt, Gottes Idee ist nicht, dass die Gemeinde wie ein Bus ist, wo es einen Busfahrer gibt, der alles macht und alle anderen machen nichts und schauen aus dem Fenster oder schauen auf ihr Smartphone. Ja, Gott hat Einzelnen in der Gemeinde besondere Gaben geschenkt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, aber sie sind nicht dafür da, dass sie alles machen, wie das manchmal verstanden wurde, und der Rest der Gemeinde macht einfach nichts und fährt einfach mit, sondern wir sehen hier in diesem Text, dass diese vielleicht besonderen Gaben die Funktion haben oder eine Funktion von ihnen ist, Vers 12, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, sodass sie wiederum der Gemeinde dienen können und sie aufbauen können. Das heißt, sie sollen Multiplikatoren sein, sie sollen Befähiger sein, sie sollen Ermutiger und Möglichmacher sein, damit dann mehr und mehr das passiert, was in Vers 16 beschrieben wird, dass sich der Leib selbst auferbaut in Liebe und zu Jesus Christus hinwächst. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte schließen. Drei Steinmetze arbeiten auf einer Baustelle. Ein Passant kommt vorbei und fragt sie danach, was sie tun. Und der erste Steinmetz räumt mürrisch Steine zusammen und sagt: Ich verdiene hier meinen Lebensunterhalt. Der zweite Steinmetz klopft mit wichtiger Miene auf seinen Stein, während er antwortet: Ich liefere die beste Steinmetzarbeit weit und breit. Der dritte Steinmetz aber schaut den Fragenden ruhig und mit glänzenden Augen an und sagt: Ich baue eine Kathedrale. Viele von euch, die schon länger auf dieser Dauerbaustelle Gemeinde mitarbeiten, haben sich bestimmt schon mal gefragt: Wozu mache ich das eigentlich alles? Ich klopfe hier auf meinem Stein rum, aber was soll das schon? Was bringt das schon? Und um ehrlich zu sein, mir ging es auch schon manchmal so. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir dieselbe Perspektive wie dieser dritte Steinmetz haben und auf diese Weise Gemeinde bauen. Dass wir selbst das scheinbar Unspektakuläre mit Hingabe und Begeisterung tun, weil wir erkennen, dass wir an dem schönsten und herrlichsten Bauwerk überhaupt mitbauen. Wir bauen ja nicht nur irgendein irdisches Gotteshaus, eine Kathedrale, die auch früher oder später wieder in sich zusammenfällt, sondern wir bauen ein geistliches Haus. Wir bauen ein himmlisches Gotteshaus. Denn durch den Dienst an der Gemeinde bauen wir den Leib Christi auf. Wir bauen den Tempel des Heiligen Geistes. Wir investieren uns in andere Menschen, sodass sie Jesus Christus ähnlicher werden. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, an der wir uns beteiligen dürfen. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir als dem Haupt der Gemeinde, dass wir von dir abhängig sind und dass du dem Leib das gibst, was er braucht. Du bist der Ursprung und das Ziel. Du schenkst uns genau das, was wir brauchen, um dann wiederum zu dir hinzuwachsen. Und du möchtest uns darin gebrauchen. Du hast uns jedem von uns Gaben gegeben, damit wir uns beteiligen am Aufbau der Gemeinde und uns mit unseren Gaben einbringen, mit dem Ziel, dass wir alle Jesus Christus ähnlicher werden. Wir bitten dich, dass du uns neu diese Perspektive schenkst, dass das, was wir hier tun, nicht irgendwie einfach ist, dass wir einen Dienst abarbeiten oder eine Pflicht erfüllen, sondern dass wir an dem Tempel des Heiligen Geistes mitbauen, an dem Leib Christi mitbauen dürfen. Und so die Gemeinde Gottes aufbauen dürfen. Wir loben und preisen dich für diese Perspektive, die du uns schenkst. Und wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen von uns Mut machst uns in dieser Gemeinde einzubringen. Amen.